Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast, sagt man so?
Ja, also, ich glaube schon, ne?
Okay. Ich bin auf jeden Fall die Kati.
Und ich bin die Dani.
Und zusammen sind wir
die Chaos-Propheten.
Ja, nochmal herzlich willkommen und ja, ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt, möchte ich einmal sagen, Dana.
Ja, ich glaube, es liegt an deinem Energy.
Ja, ich habe eben Energy getrunken mit Zucker und da kriege ich immer so einen Flatterring. Nee, und ich bin auch aufgeregt, weil Montag geht's nach Ägypten.
Ja.
Und ich habe meinen Koffer jetzt schon fast fertig gepackt und ich habe den auch gewogen und das funktioniert alles und passt. Und jetzt bin ich auf jeden Fall total aufgeregt, weil es bald losgeht.
Und ich freue mich so für dich.
Ja,
2 Wochen Sonne.
Ja, das wird richtig schön. Und da ist mir auf jeden Fall wieder eine Geschichte zu eingefallen.
Ja.
Vorletztes Jahr war mein großer Bruder nämlich mit. Und da bin ich nämlich auf dieses Projekt auch sehr, sehr stolz. Und deshalb möchte ich dir das einmal erzählen. Und zwar haben mein Bruder und ich Fotos gemacht von uns im Urlaub. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass komischerweise immer von einem die Achsel auf dem Foto zu sehen war.
Oh, wichtig, wichtig.
Ja,
wichtig,
und dann haben wir gesagt, da muss jetzt auch immer eine Achsel drauf. Und dann haben wir angefangen, jeden Tag unsere Achsel zu fotografieren. Ja. Und dann, als wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, habe ich ihm ein Plakat gemacht. Mhm. Natürlich so über unseren Ägypten-Urlaub und habe jedes schöne Achselfoto darauf gemacht. Und das musste er sich auch aufhängen in seinem Haus. Das war mir ganz wichtig.
Ja, wäre mir auch wichtig gewesen.
Ja, und jetzt kriegt er auch zwischendurch immer mal ein Achselfoto zugeschickt.
Oh, schön.
Ja, das wollte ich hier einmal an der Stelle noch mal ganz kurz erzählen, ja, weil ich glaube, er braucht auch bald wieder ein Achselfoto. Also werde ich auf jeden Fall, wenn ich in Ägypten bin, ihn da immer mit einer schönen Kulisse noch mal ein tolles Achselfoto von mir zukommen lassen.
Traumhaft.
Ja.
Finde ich total toll. So sieht Geschwisterliebe aus.
Ich denke
das
auch.
Das ist wahre Geschwisterliebe.
Ja, ich denke auch.
Du denkst an ihn, du liebst ihn und schickst ihn dann. Sagst du, ich muss gerade an dich denken.
Vor allem, weil das ja auch unser gemeinsames Ding ist. Das versteht ja auch nicht jeder.
Nee. Nee.
Genau. Ja, und dann wollte ich dir berichten, und vielleicht interessiert das ja auch unsere Zuhörer, weil wir zwischendurch auch mal ein bisschen tiefgründiger erzählen, wollte ich von einer Therapiestunde von mir erzählen. Wie ihr wisst, sollte ich doch letztens einen Brief schreiben, den ich mir selber widme, aus der Perspektive einer wohlwollenden Person heraus, so, wo ich mir einfach gute Worte zukommen lasse und mir auch Dinge verzeihe, weil man vielleicht auch nicht immer richtig abgebogen ist im Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe das auf jeden Fall oft, dass ich mir Dinge nicht verzeihen kann und mich sehr oft in Frage stelle und mich kritisiere. Und das sollte halt so eine Übung sein, damit ich auch mir gegenüber ja ein bisschen lieber sein kann, sage ich mal so. Und geht auch hauptsächlich darum, dass man ja so einen sehr großen kritischen Anteil in sich hat. Und da wollten wir halt einfach mal ein bisschen hingucken, ob der überhaupt, dieser kritische Anteil überhaupt so gefragt ist, ob der wichtig ist und viel, viel wichtiger ist, ob er überhaupt richtig liegt, dieser kritische Anteil. Und die Aufgabe war dann ja, dass ich das in der Therapiestunde vorlese und dass mein Therapeut mir das dann auch noch mal vorliest.
Kurze Zwischenfrage, hat er eine angenehme Vorlesestimme?
Wer?
Dein
Therapeut?
Ja.
Er hat mir das ja nicht vorgelesen,
ach so,
das will ich ja jetzt gerade erzählen.
Entschuldigung.
So, denn fiel mir das auf jeden Fall schon richtig, richtig schwer, das vorzulesen. Ich habe das zwar geübt, ich habe es dir ja auch vorgelesen, da kamen ja auch die Tränen. Dann habe ich das auch einer sehr guten Freundin vorgelesen über per Sprachnachricht. Dadurch konnte ich es mir selber auch nochmal anhören und es war immer schwer für mich, ne? Naja, also war es eine sehr, sehr große Überwindung für mich, das vorzulesen in der Therapie, aber ich habe es geschafft.
Sehr stolz auf dich.
Ja.
Ganz toll gemacht.
Und dann kamen mir natürlich auch die Tränen und dann meinte mein Therapeut halt, dass er mir das jetzt gerne vorlesen wollen würde. Und ich habe einen Grund genannt, wo er auch absolut denn respektiert hat, es nicht zu tun, weil ich habe ihm gesagt, es geht nicht, weil es ist noch zu privat für mich, es ist noch zu intim, weil das war für mich selber neu, mir so liebe Worte zukommen zu lassen, also auch mir Dinge zu verzeihen und so, ne? Und er hat das sofort respektiert, diese Grenze, und meinte, das ist der einzige Grund, den er auch einfach unkommentiert stehen lässt. Da wird er auch überhaupt nicht versuchen, mich zu überreden. Ne, hätte ich jetzt gesagt, no, ich habe Angst, ich mag mich meinen Gefühlen nicht stellen. So, darum geht es halt in der Therapie. Aber er sagt, nein, das ist ein guter Grund. Und merkt er dann aber direkt, dass ich Zweifel entwickle. Und dann meinte er auch, hallo, ganz ehrlich, das ist ja das, worauf wir eigentlich hinarbeiten, dass ich Grenzen setze und dass ich auch auf mein Gegenüber gucken soll, also auch auf die Körpersprache, dass halt meine Grenze respektiert wird und angenommen wird und nicht übergangen wird. Ja, und dann hatte ich halt direkt aber dieses schlechte Gewissen. Dann meinte er, was ist denn jetzt genau los? Und dann meinte ich halt, jetzt kommt irgendwas in mir hoch im Sinne von, ich habe versagt, weil es wurde mir eine Aufgabe gestellt, die ich damit nicht erreicht habe. Und dann ging es halt in der Therapiestunde gar nicht mehr um den Brief, sondern das, was der halt ausgelöst hat, nämlich dieses, ich habe jetzt meine Aufgabe nicht erfüllt. Und dann sind wir halt darüber gestolpert, dass es halt dieser Kritiker ist, ne, wo ich eben drüber gesprochen habe. Ich nenne den ja immer Gisela, meinen inneren Kritiker. Also sprich, dass Gisela wieder mir quasi Steine in den Weg legt und meine Entscheidung anzweifelt und mir dadurch ein schlechtes Gewissen macht. Und dann haben wir das halt aufgedröselt und dann haben wir quasi die Anteile, ich benenne die gleich, Stühlen zugewiesen. Dann gab es halt einmal den Stuhl mit dem inneren Kritiker, also Gisela. Dann gab es den Stuhl inneres Kind und dann gab es den Stuhl gesunde Erwachsene. So, und dann sind wir quasi ins Gespräch gegangen und dann musste ich immer wieder den Stuhl wechseln, mich in die Rolle versetzen und sind wir dann halt zu dem Entschluss gekommen, dass wirklich Gisela der Antrieb da ist an der Stelle, die wirklich sagt, komm, zieh durch, die halt sehr diszipliniert ist, aber quasi wie so eine Walze unterwegs ist und in dem Fall das, was die gesunde Erwachsene entscheidet, anzweifelt. Und was innerhalb dieser Erfahrung so toll war, war einfach zu sehen oder auch annehmen zu können, was das innere Kind eigentlich immer möchte und dass die gesunde erwachsene Kathi eine ganz, ganz tolle Frau geworden ist. Also, dass sie gut aufpassen kann, dass sie gut entscheiden kann und ja, dass der Kritiker, also Gisela, an der Stelle überhaupt gar nicht nötig ist, weil selbst es gab dann ein Argument, da meinte mein Therapeut, ja, da versteht er Gisela und dann bin ich sofort aufgesprungen und bin in die gesunde Erwachsene gegangen und habe auch dieses Argument niederreden können und da ist mir einfach so bewusst geworden, dass die erwachsene Kathi ein ganz toller Mensch geworden ist und ganz toll auf sich aufpassen kann und Bedürfnisse erkennen kann. Und jetzt ist halt die Arbeit für mich, wirklich zu gucken, was brauche ich, was will ich und brauche ich jetzt gerade einen kritischen Anteil dafür, um meine Ziele zu erreichen. Weil zum Beispiel, wenn man beim Sport ist und sagt, ich will heute 5 Kilometer laufen, dann braucht man diesen kritischen Part, der sagt, zieh durch, beiß, mach, du kennst keinen Schmerz, kämpf. Aber so im normalen Leben und besonders in dieser Situation braucht man es halt nicht, ne? Und warum ich euch das alles erzähle, ist erstmal, weil ich ja generell gesagt habe, dass ich euch in einigen Situationen einfach mitnehme auf meiner Reise und weil ihr vielleicht das auch ein bisschen annehmen könnt. Also sprich, wenn man mal im Leben jetzt zweifelt oder irgendwie eine Aufgabe vor sich hat oder sie vielleicht nicht direkt erreicht, keine Ahnung, dieses immer Streben nach mehr und gar nicht mal annehmen kann, was man im Hier und Jetzt alles hat, dass man sich einfach mal in die Rolle des inneren Kindes versetzt und mal überlegt, was würde jetzt zum Beispiel die kleine Kathi sagen, ne, die jetzt, sagen wir mal, die ist 5 und die sieht jetzt die Kathi, die 32 ist, die jetzt vor einer Sache steht, was weiß ich, irgendeine Rechnung zu bezahlen oder was weiß ich und verzweifelt daran. Und diese kleine Kathi würde diese Situation gar nicht so bewerten. Die würde einfach eine starke, erwachsene Frau sehen, die so viel erreicht hat, die auch dieses kleine Problem locker lösen wird. Und man ist aber, finde ich, im Hier und Jetzt so geblendet von allen möglichen anderen Sachen, dass man dieses kleine Glück gar nicht annehmen kann, dass man schon so viel erreicht hat, weil man immer so auf dieser Karriereleiter, nenne ich das mal, oder Leiter des Lebens, eigentlich immer nur nach der nächsten Sprosse sucht.
Das erinnert mich irgendwie immer daran, dass man manchmal so leben sollte wie ein Hund. Ein Hund lebt im Hier und Jetzt und ist glücklich im Hier und Jetzt. Er denkt nicht an morgen. Dem ist auch scheißegal, was morgen ist. Der lebt einfach im Hier und Jetzt und ist happy mit dem, was er hat, ist glücklich mit seinem Menschen, weil er spielen kann oder was auch immer. Und daran sollten wir uns manchmal auch ein Beispiel nehmen und sagen, okay, wir bleiben im Hier und Jetzt. Ja. Was macht mich jetzt eigentlich glücklich oder was ist gerade jetzt? Vielleicht mal nicht unbedingt an morgen denken, sondern einfach mal, wir bleiben im Hier und Jetzt und nicht denken, was ist in 5 Jahren oder was könnte sein. Also ein gesundes Was wäre wenn, muss man natürlich immer behalten. Aber ich finde, wir könnten auch mal einen Teil einfach mal den Hund in uns rauslassen und sagen, geil, ich genieße das Leben jetzt gerade, wie es jetzt gerade ist.
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ein Hund an sich kann halt nur so leben, weil er halt diese Kapazität gar nicht hat, so zu denken. Er hat gar nicht die Fähigkeit, sich zu sorgen oder so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt viele Strategien an die Hand bekommen. Und das war jetzt das, was mir am meisten geholfen hat. Also ich war ja letzte Woche erst, wir hatten hier so eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war auch eine sehr schöne Folge. Ja. Und die ist leider kaputt gegangen, war auf einmal weg. Und ich habe hier mich mit Dana hingesetzt und ich habe irgendwie 3 oder 4 Stunden haben wir versucht mit irgendwelchen Programmen. Wir haben uns belesen, wir haben keinen Plan von Daten oder Datenrettung. Und wir haben alles gegeben und versucht, um diese Datei zu retten. Und wir haben es nicht geschafft. Und ich bin sehr frustriert ins Bett gegangen. Und ich bin nächsten Tag mit großer Anspannung wach geworden, weil ich dieses Gefühl von, ich bin gescheitert hatte. Mhm. Und es war so intensiv und einnehmend, dieses Gefühl. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Und dann habe ich mich wirklich an diese Therapiestunde, von der ich euch eben erzählt habe, erinnert und habe gedacht, und jetzt lässt du mal diesen kritischen Part weg, der jetzt sagt, das Ziel war ja jetzt die Datei zu retten, du hast es nicht erreicht. So, aber es macht mir jetzt ja kein gutes Gefühl und verändert meine Situation nicht, aber ich kann ja entscheiden, wie ich mich fühlen möchte. Und dann bin ich in das innere Kind gegangen und da kamen mir teilweise schon wirklich die Tränen, weil die kleine Kati dann gesagt hat, boah, wie cool bist du denn geworden? Du hast gar keine Ahnung von solchen Sachen, aber du besitzt die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Du hast dich belesen, du hast alles gegeben und alles gemacht. Oh, ist doch völlig egal, dass du das nicht geschafft hast, aber ich bin so stolz auf dich, dass du es versucht hast. Früher hätten wir das gar nicht gekonnt. Und das holt mich denn gerade mehr wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, zu sagen, hey, ich mach doch hier alles super und genau so, wie ich kann.
Und ich finde auch, wir haben es auch mega gemacht. Wir haben die Datei zumindest gefunden. Das ist ja nur auch schon mal.
Nee, wir wissen es ja nicht mal, ob es die war. Wir wissen es nicht, ob es die war.
Ja, aber ich gehe mal von größtenteils aus, dass es die ist, weil die so beziffert ist. Aber ich finde, für mich zum Beispiel war das schon ein Schritt, wo ich sagte, boah geil, wir haben es geschafft. Wir haben die womögliche Datei überhaupt gefunden, in diesem Chaos von Dateien, wo wir keinen Plan von hatten. Mhm. Nur wir haben es halt nicht geschafft, es wiederherzustellen sozusagen, was mich dann auch so frustriert hatte. Aber es war frustrierend. Wir haben uns noch ein bisschen mehr ausgetauscht, einen Tag später ja auch noch.
Ja.
Weil wir gesagt haben, scheiße, das war echt gut. Die war so, so gut und so toll. Und dann
trotz allen Bemühungen haben wir es nicht sagen, geschafft. Hat mir das halt sehr geholfen, in das innere Kind zu gehen. Und zu gucken, was für ein Bedürfnis steht da eigentlich hinter. Und ja, ich habe dann einfach erkannt, so, ich möchte gesehen werden. Ich möchte eigentlich nur gesehen werden, dass ich diese Fähigkeiten habe, dass ich das kann, dass ich mein Leben quasi alleine leben kann. Und das sind so Sachen, die wir so für so selbstverständlich nehmen. Aber der kleine Mensch, egal wer von euch, wäre verdammt stolz auf euch alle. Das ist so. Und man muss sich da einfach mal wieder zu setten und auch einfach mal Dinge annehmen, auch wenn sie halt nicht ganz so glatt laufen. Und darum ging es ja halt auch in meinem Brief. Auch wenn man mal im Leben Fehler macht oder falsche Entscheidungen trifft, es macht uns ja immer noch zu dem Menschen, der wir heute sind. Also klar, man sagt immer, man ist hinterher immer schlauer, aber das kannst du halt auch nur sein, weil du diesen Weg erstmal gegangen bist. Und dieses Zitat habe ich auch in meinem Brief, an mich selber. Und zwar geht es darum, da sagt er, warte, ich sag mal, wie es geht. Und ich frag dich, nee, und ich habe am Ende alles, nee, wie, warte mal, jetzt muss ich mich mal kurz. Und ich frag dich, ich habe doch so oft alles gegeben, genau. Aber war es am Ende genug? Und du sagst, ja, das ist doch dein erstes Mal Leben und damit dein bester Versuch.
Genau.
Und das Zitat versuche ich mir halt auch immer so vor Augen zu führen, weil das halt genau das besagt. Ja, wir sind hinterher immer schlauer, aber letztendlich sind wir alle das erste Mal hier und müssen unsere Erfahrung machen, um erstmal zu sehen, wer sind wir überhaupt und ja, für was stehe ich und welche Werte vertrete ich und will ich auch vermitteln. Und ja, dafür hole ich mir jetzt halt immer wieder die kleine Kati mit ins Boot, die nochmal ganz, ganz anders auf Situationen guckt.
Ja, und das finde ich auch so stolz auf dich und finde es toll, dass du das kannst. Einfach, weil ich definitiv noch nicht so weit bin. Also ich kann noch nicht so auf mein inneres Kind zurückgreifen. In manchen Situationen ja, aber in vielen Situationen nicht. Das ist noch sehr, ich würde sagen, eingemauert, sehr schüchtern und traut sich nicht zu sagen. Und auch ich traue mich eigentlich gar nicht, das kleine Kind anzusprechen. Weil ich glaube, das aushalten würde, was das hervorrufen würde. Und wenn ich es getan habe, war es immer sehr, sehr emotional und immer sehr heftig für mich, dass ich gesagt habe, bitte kein zweites Mal. Und deswegen schiebe ich es immer so ein bisschen, bleibt lieber im Kämmerchen. Auch wenn ich wüsste, ich müsste es viel, viel öfter, viel besser hochholen und viel öfters nochmal fragen. Auch wenn ich vieles dann für mich logisch und analytisch wieder erkläre, ich denke, okay, das Gefühl kommt jetzt, weil das, das und das ist. Die Situation ist jetzt, weil das, das und das ist. Das heißt, ich brauche es gar nicht hochholen für mich, obwohl es nötig wäre, weil ich es einfach analytisch im Grunde schon tot mache.
Ja. Ja,
ohne mich wirklich noch intensiver damit zu beschäftigen, als ich es müsste. Das passiert dann meistens nachts wieder, wenn wir dann wieder schon so ab 3 Uhr nachts wach liegen und denken und denken und denken, dann kommt es, traut es sich mehr hervor, weil ich dann aber auch niemanden habe, der das beurteilt vielleicht oder auch der das sieht einfach, mein Kampf sieht, sondern im Dunkeln, allein im Bett sozusagen sieht es ja keiner, bekommt es keiner mit, da kann ich es still und heimlich für mich machen.
Ja, ich glaube, auch da würde dir vielleicht diese Strategie helfen, denn mal alle Anteile ins Boot zu holen, weil das, was du da ja machst, ist ja wieder, wie du sagst, du hast Angst, du hältst das nicht aus, du kannst dich dem nicht stellen, es bringt dich um, dieses Gefühl, und dann gehst du ganz schnell wieder in diese, also gehst ja aus dieser emotionalen Ebene raus und versuchst es dann rational anzugehen. Und ein Beispiel möchte ich erzählen. Das war einer der schwersten Dinge, die ich getan habe. Und zwar, ich muss ein bisschen ausholen, als mein Papa gestorben ist, da hang ich wirklich in so einer Schleife fest. Das war für mich, sobald ich nur an den Tod, die Geschichte, vielleicht werde ich mich irgendwann mal trauen, das hier zu erzählen, aber möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber es war sehr traumatisierend für mich, auch für meinen Bruder. Meine Mutter war auch ganz doll an unserer Seite. Das war eine ganz, ganz schlimme Phase. Und ich konnte diesen Tod nicht annehmen und ich konnte es einfach nicht akzeptieren, dass dieser Mensch weg ist. Es ist heute noch schwer. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, sobald ich das einmal zugelassen habe, diesen Schmerz, habe ich gedacht, es bringt mich um, ich sterbe, ich halte es einfach nicht aus. Und genau so war es auch immer. Also bin ich immer wieder aus dem Gefühl raus. Und dann habe ich in der Therapie die Aufgabe bekommen, mich zu konfrontieren. Katharina, fahr dahin, fahr zu dieser Wohnung und guck, dass er nicht mehr da ist.
Stelle ich mir sehr, sehr schlimm und sehr krass vor, dass sich rational und realistisch anzusehen, dass man hat keine Chance davon wegzukommen, weil man ist, also man sieht es einfach. Man hat keine Chance mehr, es einfach für sich zu verleugnen.
Ja. Ja, und dann, auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie intensiv das war, bin ich gleich wieder zurückversetzt, habe ich mir meine Mutter geschnappt. Wir waren vorher noch bei dir zum Reiten.
Genau.
Und dann bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren zu der Wohnung. auf dem Weg dahin, weiß ich, haben wir selber noch so Diskussionen gehabt, wie wir unseren Kontakt uns vorstellen, weil wir auch ein paar Reibereien hatten und so. Und ich glaube auch, das war viel wieder Verdrängung, weil dieser Weg dahin war schon eigentlich so diese Vorbereitung, weißt du?
Ja.
So dieses, ich befasse mich jetzt nicht damit, ich befasse mich mit anderen Dingen so, ne? Also war ich genau wie du erzählst, wieder, ich muss raus, ja. Ich muss vor mir selber weglaufen. Ja, und in dem Moment im Prinzip, wo wir schon da geparkt haben, war ich ein kleines Kind. Ich war einfach ein ganz, ganz kleines Kind und habe nur noch aus meinem Körper wie aus so einer Hülle geguckt und war ängstlich, ich war verletzlich, ich war verwundet, ich habe mich so instabil gefühlt, als so, wenn man mich jetzt anpusten würde, ich kipp um. So habe ich mich gefühlt, meine Knie haben gezittert und ich war wirklich komplett darauf angewiesen, dass meine Mutter dass meine Mutter da ist, so, ne? Mhm. Und ich muss sagen, sie hätte richtiger nicht handeln können. Also ich weiß, dass meine Mama auch selber von sich öfters sagt, so einige Dinge kann sie nicht so gut, was so meine Psyche anbelangt, weil sie das nicht so ganz greifen kann und so, und das akzeptiere ich auch zu 100%, weil ich weiß, dass sie einfach immer nur mein Bestes will und sie alles gibt in ihrem Rahmen, so wie sie halt kann, ne? Und in dem Moment war das, was sie eigentlich so, sag ich mal so, wo sie mal sagt, sie kann das nicht so gut, hat sie das einzig Richtige getan. Sie war einfach nur da und sie hat alles geschehen lassen. Sie hat nicht einmal irgendwie was gesagt, um mich aus dem Moment zu holen. Sie ist mir nicht zu nahe gekommen. Sie hat einfach nur ausgehalten, also im Prinzip mich komplett machen lassen und sich komplett in den Hintergrund gestellt. Das war das absolut Richtige und für diese Traumabewältigung und für diese Konfrontation das Beste. Naja, und dann sind wir halt dahin zur Wohnung und mein Papa hatte einen Balkon und er hatte da immer einen Grill stehen und einen Raben am Gitter, an diesem, nennt man das, Gelände.
Doch, am Geländer, Balkon, genau. Ja.
Ich gucke hoch und das ist weg. Boah, und da war schon das erste Mal, wo ich dachte, scheiße, weil es war für mich einfach nicht wahr, solange ich das nicht sehe. Obwohl ich ihn zu Grabe getragen habe, obwohl ich dabei war, dass, als er gestorben ist. Es war für mich einfach alles wie ein Trance. Es ist nie wirklich passiert, ne? Ja, und dann sind wir zur Klingel gegangen und dann stand sein Name nicht mehr da. Und dann stand ich da und war so, pfff. Und dann hat meine Mama nur geguckt und meinte, möchtest du hochgehen? Also Weiß hat mir erstmal so einen Raum gegeben und dann meinte ich ja. Und dann sind wir irgendwie, Mama hat sich dann darum gekümmert. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, ob sie einfach irgendwo geklingelt hat oder ob irgendwer rausgekommen ist, dass wir rein können. Auf jeden Fall hat sie es geschafft, dass wir reingekommen sind. Ja, und je näher ich seiner Wohnung gekommen bin, desto schlimmer wurde das Gefühl. Also es war wirklich genau das, was du beschreibst. Ich stelle mich jetzt meinem inneren Kind und ich sterbe jetzt. Ich sterbe. Und dann sehe ich in der Wohnung, an der Wohnungstür natürlich, es ist alles anders, es steht auch da nicht sein Name, ich komme ja natürlich nicht rein. Und dann bin ich auch zusammengebrochen und dann ist es passiert. Dieser Moment, wovor du so große Angst hast und ich auch immer hatte. Und das Einzige, was passiert ist, ich habe geweint. Ich habe einfach nur bitterlich geweint und gemerkt, ich fange an zu hyperventilieren. Aber es war das erste Mal, dass ich verstanden habe, du hältst das doch aus, du stirbst nicht, es passiert dir nichts, aber was viel wichtiger ist, du heilst gerade, du heilst. Und wie gesagt, meine Mutter hat das absolut Richtige gemacht, sie stand einfach nur da, sie weiß auch, dass ich in solchen Momenten körperlichen Kontakt nicht kann, sie stand einfach nur neben mir so nach dem Motto, ich bin da, egal was jetzt ist, ich bin da. Aber sie lässt mich machen, ne? Und dann sind wir auch irgendwann raus und auf dem Spielplatz da, weil das auch nochmal eine Erinnerung war, weil ich gucken wollte, hä, wann passiert das denn endlich, dass ich sterbe? So.
Ja.
Aber es ist nicht passiert, weil ich das innere Kind zugelassen habe. Ich habe es zugelassen und das innere Kind hat gelernt, die erwachsene Kathi kann aufpassen. Und dann ist etwas für mich sehr Sonderbares, aber ganz Tolles passiert. Ich habe meine Mama angeguckt und meinte, kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Da kommen mir jetzt schon die Tränen. weil ich das überhaupt nicht kann, weil ich halt immer denke, wenn man mich dann in den Arm nimmt, dann sterbe ich doch. Ja, dann ist das ja, ja richtig wahr, weil dann sieht ja jemand meinen Schmerz, weil man nimmt mich ja nur dann in den Arm, weil man weiß, es geht mir schlecht.
Ja.
Und es war einfach ein ganz, ganz schöner Kontakt. Und da habe ich gelernt, ich halte das aus und es bringt mich nicht um. Und das innere Kind, ja, ich kann auf das innere Kind aufpassen. Die starke, große, erwachsene Kathi kann das. Und deshalb schaffe ich das jetzt auch immer mehr, die mit ins Boot zu holen, die kleine Kathi, weil die auch das Vertrauen jetzt zu mir hat, dass ich sie sehe und ihre Bedürfnisse annehme. Und dadurch, glaube ich, habe ich es auch geschafft zu heilen. Stück für Stück.
Das ist richtig, richtig gut.
Ja.
Oh, das ist so wertvoll und so toll, dass du denen so eine Situation haben konntest. Es und es auch noch geschafft hast, es überhaupt zu machen.
Oh Gott, hier läuft was aus, scheiße.
weil ich weine auch viel und oft, ja. Einfach um diese Gefühle dann so rauszulassen. Also das, was du das Problem hast, du kannst es nicht, bei dir funktioniert es nicht, diesen Katalysator hast du nicht. Bei mir funktioniert der manchmal, finde ich, zu gut. Das ist dann erstmal so raus und dann geht es auch. Aber ich merke auch dann, in dem Moment, wo ich dann in diesem, nennen wir es Weinmodus oder wo man weint, dann ist mein inneres Kind sehr, sehr offen. Dann ist es da, sehr präsent und man kann super gut mit ihm kommunizieren. Aber sobald dieses Weinen aufhört und ich mich beruhige, geht es auch wieder ins Kämmerchen.
Ja.
Und dann kommt wieder dieses Analytische, dieses Realistische, dieses Bum-Bum, Faktentechnische wieder. Dann ist das innere Kind wieder zu und sagt, okay, danke, hast deinen Job erledigt und jetzt.
Dann ist mehr so der Kritiker da,
der dann einfach nur radikal
analysiert und sagt, wir gehen jetzt in die Handlung, das und das müssen wir machen. Schließ mal das innere Kind ein, wir brauchen hier gerade keine Gefühle.
Genau, oder der auch ganz faktisch sagt, pass auf, wir machen das, dann wird das passieren, die Gefühle werden hochkommen, die Gefühle halten wir aus, das schaffen wir, da brauchen wir das innere Kind nicht für, da reicht die Logik, vielleicht auch die große Dani, die gut aufpassen kann, die regelt das schon so, aber eigentlich bin ich hier der Maker und Macher und ich sag euch schon, wo es lang geht und dann passiert uns nichts.
Ja.
So dieser Aufpasser
fühl ich.
Ne, ja. Der ist dann einfach da. Und ja, ich glaube, in dem Moment wäre es eigentlich für mich wichtig, nach dem Weinen das innere Kind da zu behalten, zu sagen, nee, komm, du gehörst jetzt trotzdem auch noch immer noch dazu. Und nicht, dass der Kritiker dann alles, wie du meinst, so umwälzt und sagt, du gehst dahin die Ecke, du gehst in die Ecke und jetzt
muss der Laden hier irgendwie laufen. So
jetzt muss der Laden
fühlt
wieder,
sich das an. Ne?
Genau, aber es hat auch das, was man wahrscheinlich auch, was ich als Kind sehr viel, vielleicht auch ungewollt, aber beigebracht bekommen habe.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht, bestimmt nicht bewusst gewesen, aber es ist so gekommen, dieses Funktionieren.
Genau.
Ne, du musst jetzt funktionieren, das muss jetzt so muss es alles klappen, weil das Bild wird von dir erwartet, was du haben sollst, es vielleicht aber gar nicht kannst. Und deswegen der Kritiker vielleicht bei mir so stark so aus und so stark ist, weil er halt dafür gesorgt hat, dass wir dieses Bild auf irgendeine Art und Weise irgendwie
und halt auch überleben einfach.
Ja, und auch irgendwie dieses Überleben, ja, wahrscheinlich, ja. Dass man mehr.
Ich glaube, das ist bei mir halt auch so passiert. Ich habe ja auch durch meinen Vater eine sehr komplizierte Kindheit gehabt, eine sehr traumatisierende Kindheit. Und das habe ich jetzt auch erst, also ich bin kein Profi und das, was ich erzähle, ist ja auch alles ein Prozess.
Ja.
Ne, es ist ja nicht so, dass ich, weil ich jetzt mich einmal konfrontiert habe und gelernt habe, ich halte das alles aus, heißt es ja noch lange nicht, dass ich Meister darin bin. Ne? Aber ich bin auf einem sehr guten Weg, weil ich es langsam verstehen kann, weil dieser Kritiker ist bei mir nur so ausgeprägt, weil er damals, wie ich so schön sage, den Laden am Laufen gehalten hat, weil damals als Kind musste ich ja irgendwie überleben.
Ich finde auch, er ist so der Überlebenshalter.
Ja.
Also er ist wieder dieser Ranger, wenn du draußen in der Natur bist und nach dem Flugzeugabsturz und er ist irgendwie so der Mitüberlebende mit dir, der dir jetzt sagt, du pass auf, die Pilze kannst du essen, die kannst du nicht essen, so bauen wir uns ein Haus, so machen wir dies, das, jenes, so überleben wir, bis Rettung kommt. So fühle ich das manchmal.
Ja.
Und das innere Kind, das Erwachsene sind dann so die Mitüberlebenden, die einfach dann stumpf das tun, was er sagt, um zu überleben einfach.
Ja, beziehungsweise den gesunden Erwachsenenanteil, den hatten wir ja als Kind noch nicht. Das heißt, nee, wir bestanden ja im Prinzip nur aus innerem Kind und Kritiker. Und was ich jetzt halt auch dadurch gelernt habe, ist, in dem Moment, wo ich in die Konfrontation gehe mit diesen Anteilen, zu verstehen, auch so ein bisschen Verständnis aufzubringen für den Kritiker, warum bist du überhaupt da? Warum, was ist denn deine Intention und was möchtest du? Und wenn der Kritiker sich mit dem gesunden Erwachsenenanteil mal auseinandersetzt, dann checkt der nämlich auch, dass er ja gar nicht mehr so antreiben muss, weil die gesunde Erwachsene ja auch wirklich gesund geworden ist und aufpassen kann. Und die schafft das schon sehr gut, den Laden am Laufen zu halten, ohne als Walze zu fungieren zu müssen. Und dadurch auch Gefühle annehmen kann, sprich das innere Kind sich angucken kann, Bedürfnisse sehen kann, weil der gesunde Erwachsene mittlerweile diese Fähigkeiten einfach besitzt und das kann. Und das halt auch bei mir zum Beispiel dank meiner Therapie. Und deshalb brauche ich diesen Kritiker nicht mehr in dem Ausmaß. Ich möchte, dass er da ist, weil in gewissen Situationen ist das ja auch förderlich. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin und ich merke, es ist jetzt gerade nicht die Zeit, ich kann jetzt nicht traurig sein, das geht gerade nicht. Ich muss hier leider Gottes funktionieren, aber später habe ich die Zeit dafür, dann können wir nochmal ins Gefühl gehen. Dann ist ja dieser kritische Anteil wichtig, der dann sagt, gut, wir sind jetzt mal rational, aber dann muss man halt auch die Fähigkeit besitzen, wieder. Und das habe ich gelernt, wirklich denn sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, abends gehe ich nochmal in das Gefühl rein.
Ja, ich finde das, beschreib, was du meinst mit der Arbeit, dieses verschiedene Modi, wo du reinflutscht. Ich finde gerade so eine Notfallsituation, gerade Reanimation zum Beispiel, wenn es anfängt und du bist, ich finde, dann rutschig in diesen absoluten Funktionsmodus. Mhm. In diesen Kritiker, der dann aktiv ist. Das kleine Kind hat gar nichts zu sagen. Die erwachsene Dani hat auch gerade gar nichts zu sagen. Es ist nur der Kritiker aktiv, der fakten- und analytisch guckt. Was musst du tun? Was jetzt? Was sind das für Anzeichen? Was musst du weitergeben? Was ist jetzt dran zu handeln? Ne? Und sowas alles. Und ich finde, ob du es nun geschafft hast oder nicht geschafft hast, ihnen das Leben zu retten oder wenn man aktiv sagt, was ja meistens ist, okay, wir hören jetzt einfach auf und wir lassen es in Würde jetzt zu Ende gehen oder irgendeine andere Notfallsituation. Ich finde immer, wenn es vorbei ist sozusagen, dass dann der Kritiker sehr, sehr leise wird plötzlich und die gesunde Dani und das innere Kind hervorkommt. Und dass ich dann meistens ja so mich dann hinsetze und mal Luft holen muss einfach. Und dann kommen die beiden Anteile in mir hoch, die dann anfangen, ist nochmal vom Anfang bis zum Ende nochmal durchzumachen, aber halt auf der emotionalen Schiene.
Genau.
Und auf der Erwachsenen, wo das innere Kind sagt, oh, eigentlich ist es doch jetzt total traurig, weil guck dir an, dies, das, jenes passiert ist. Und die gesunde Dani sagt, du, nee, pass auf, aber es ist doch alles okay so. Mhm. Wir dürfen zwar traurig sein, alles gut, aber denk doch mal dran, das, das und das zum Beispiel.
Ja.
So. Und das finde ich so, ist bei mir sehr, sehr ausgeprägt, dass diese drei Teile dann da sind.
Dann frage ich mich, wenn du das ja schon kannst irgendwo, warum du denn selber sagst, du holst das innere Kind so selten hervor.
Ja, wahrscheinlich, weil ich Angst habe, was für Emotionen dann hervorkommen.
Aber du sagst ja gerade, du holst es auch mal.
Ich hole es auch, ja, aber zu meinen Bedingungen. Wenn ich jetzt weiß, okay, das wird mich jetzt emotional nicht groß treffen, so, aber ich muss es für mich nochmal aufarbeiten, damit ich es verarbeiten kann.
Also lässt du es quasi nur kontrolliert.
Genau, es ist zu meinen Bedingungen und kontrolliert da. Und wenn ich weiß, okay, ich hole dieses innere Kind jetzt hervor. Bei gewissen Themen weiß ich, es wird unkontrolliert nach oben kommen. Es wird unkontrolliert sein. Ich weiß nicht, was kommen wird, obwohl ich manchmal schon mir vorstellen könnte, was könnte sein. Aber ich auf dieses nicht Kontrollierte und dieses, ich glaube, das nicht Kontrollierte, ich weiß nicht, was kommen wird. Was in mir explodieren wird, Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich sage, es bleibt lieber dann im Kämmerchen. Es kommt dann nicht raus, weil ich dann lieber den Kritiker habe, der es lieber alles mit Fakten und analytisch sieht, damit ich ja nicht diese Emotionen bekomme. Ist bestimmt auch eine Art Bewältigungsstrategie.
Ja.
Für irgendwas.
Was ich halt einfach gespürt habe, also wie gesagt, ich lerne das jetzt ja auch alles, ne? Und es ist auch immer noch ein weiter Weg. Nur was ich knallhart zu spüren bekommen habe, ist, ich stelle mir das immer so vor, ich habe einen Schrank und da schmeiße ich was rein. Ne? Irgendeine Emotion, die ich nicht fühlen will. Und irgendwann ist der Schrank so voll wie dieser berühmte Tupperware-Schrank.
Oh ja.
Und wenn du den dann aufmachst, ja, dann erschlägt dich das auch alles, ja. Verdammte Scheiße. Also lass diesen Schrank nicht so voll werden, weil die Angst davor, den zu öffnen, wird ja immer größer mit jedem Tupperware-Ding, was jetzt für eine Emotion steht, die du da reinpackst. Also lass es halt auch mal zu. Und das ist das, was ich lerne in der Therapie, weil je weniger du das tust, desto weniger kriegst du ja auch ein Gefühl für dich und desto kleiner wird ja auch dieses innere Kind, was ja auch für Bedürfnisse steht einfach.
Ja,
und du weißt noch weniger, was du brauchst in dem Moment und warum du wie reagierst, weil du ja gar nicht weißt, was du wirklich fühlst.
Ja, ich denke, das ist immer ein großes Thema, dass ich ganz oft nicht weiß, was will ich gerade und was fühle ich eigentlich gerade wirklich. Was ist der Kritiker, der das jetzt sagt, so das müssen wir jetzt fühlen und macht das innere Kind, was es wirklich fühlt. So was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und ich denke mal, das ist bei mir natürlich auch ganz oft, dass meine Bedürfnisse einfach immer klein gemacht wurden, unwichtig, sind nicht in der Realität da. Also ne, ich denke es mir aus oder das übertreibe, meine Bedürfnisse sind übertrieben und sowas. Und ich denke einmal, da habe ich natürlich auch einfach gelernt zu überleben, indem ich sage, okay, meine Bedürfnisse sind klein, brauche ich nicht. Ich muss es anders, alles ein bisschen faktischer, analytischer sehen, damit...
Ja, ich muss im Prinzip schon groß sein und darf nicht emotionsgesteuert sein.
Ja, das ist immer so, wie ich immer gesagt habe, ich wusste nie als Kind, bin ich das große Kind oder bin ich das kleine Kind? Weil ich bin halt, wir waren drei Kinder zu Hause und ich war halt das mittlere Kind. Und ich habe immer gefühlt, dass ich eine Große sein muss, dass ich fühlen muss wie
eine Erwachsene.
Wie eine Erwachsene, dass ich handeln muss wie eine Erwachsene, dass ich genauso denken soll wie eine Erwachsene, auch die Verantwortung übernehmen soll dementsprechend und auch Dinge einfach sehe und überblicke. Gehe aber im Grunde mit meiner kleinen Schwester zusammen ins Bett.
Ja.
So, und da wusste ich immer nie, wo stehe ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Muss ich jetzt erwachsen sein? Oder darf ich eigentlich Kind sein? Weil das war sehr immer so, war sehr ambivalent für mich. Ich konnte mich da nie so richtig in das Gefüge zu Hause einfügen. Ich konnte mich da nie irgendwo mit ins Regal sozusagen rein. Ich sage, okay, das ist jetzt hier mein Platz gerade. Weil das halt so stark auch abgewogen ist.
Ja.
Ich glaube, das wäre für mich abgewogen. Da hätte mir dann gesagt, ja, okay, du darfst dann ins Bett auch mit deinem großen Bruder zum Beispiel zusammen ins Bett oder entscheide selber. So, dann wäre es für mich kongruent gewesen, aber so war das ja völlig.
Ja, das erschließt sich mir, das verstehe ich. Das hatte ich ja auch natürlich durch meinen Vater. Mein Vater war ja schwerer Alkoholiker, schon seitdem ich eigentlich denken kann. Und in dem Moment, wo er natürlich maximal alkoholisiert war, war er natürlich nicht mehr in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und irgendwie rational zu sein. Also er hat ja ganz viel, das habe ich ja damals auch nicht verstanden, ganz viel Emotion, die er dann verspürt hat, auf mich projiziert. Ich weiß, mein großer Bruder, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben so tiefgründig da noch gar nicht drüber geredet, vielleicht machen wir das mal. Aber ich weiß, mein Bruder hat sich immer rausgenommen, der hat sich dann immer in sein Zimmer verkrochen, sage ich mal, und PlayStation gespielt. Und ich glaube, das war das einzig Richtige, was der tun konnte, weil ich weiß nicht, wie es ihm grundsätzlich an der Stelle geht, aber ich glaube, das hat ihn vor ganz viel Schäden bewahrt. weil ich war natürlich immer Zielscheibe für alles. Ne? Also ich habe ja ganz, ganz viel da mitgenommen. Und dadurch habe ich nämlich auch genau das, was du hast. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig. Egal, was ich mache, es ist falsch. Weil als Kind habe ich nicht dieses, ach ja, stimmt, Papa ist jetzt betrunken, der ist nicht er und kann er ja auch gerade gar nicht. Nein, das kann ich gar nicht greifen, das kann ich gar nicht differenzieren. Also war in meiner Welt nur so, oh Gott, egal, was ich tue, es ist falsch. Ja. Und dann dieses, ich muss es ja aushalten, sonst wirst du nicht geliebt. Ja. Und und ganz oft musste ich mich denn da auch irgendwie kümmern, ne? Weil er dann besoffen irgendwo in der Ecke lag und gespuckt hatte oder so, ne? Und dadurch ist natürlich auch das, irgendwo bin ich Kind, weißt du, wenn ich dann, wenn er nüchtern war, irgendwas entscheiden sollte, wollte, dann, nee, man ist ja noch Kind.
Ja, genau.
Aber in dem Moment, wo er gesoffen hat, da musste ich dann mit ihm bis nachts um 12 wach bleiben, weil er ja unbedingt mir irgendwas erzählen wollte, was gar nichts für Kinderohren ist, beziehungsweise auch die Uhrzeit ja nicht für Kinder gemacht ist und ja auch die Umgebung gerade nicht für Kinder, weil das wurde die ganze Zeit geraucht, es wurde exzessiv Alkohol getrunken, so weit, dass er ja wirklich irgendwann besinnungslos war, ne? Und ja, dadurch ist bei mir natürlich auch ein ganz großer Knacks entstanden. Und ne, wie gesagt, meine Bedürfnisse waren ja egal und das ist halt das, was ich jetzt in der Therapie lerne, ne? Dass meine Gefühle auch gesehen werden möchten dürfen. Und das klingt für andere, die das halt nicht haben, total lapidar und nicht greifbar. Also wie sagt man das, nichts ist für die nicht zu greifen. Aber für mich ist es ganz, ganz schwer dadurch, auch meine Grenzen zu setzen und so. Ja, und weil meine Grenzen ja immer überschritten worden und dadurch hat sich das alles verschoben und ich weiß zum Beispiel im Hier und Jetzt nicht, deshalb, jetzt kommen wir wieder auf den Anfangspunkt zurück, war bei mir im ersten Moment, wo ich gesagt habe zu meinem Therapeuten, ich kann das nicht, dass sie mir den Brief vorlesen und er meine Grenze aber respektiert hat, kam ja sofort wieder dieses, ich fühle mich schlecht, weil ich das nicht gelernt habe in meiner Kindheit, dass Grenzen respektiert worden sind.
Genau, und auch, dass unsere Bedürfnisse gut sind. Und dass sie da sind und dass es okay ist, dass sie da sind. So, ne? Also ich musste ja auch erstmal lernen. Und das war jetzt nur 7, als ich mit meiner kleinen Tochter in der Klinik war. Da gab es ja Mutter-Kind-Therapie und das waren ja auch, sagen wir, nur 7 Wochen. Aber selbst da habe ich dann gelernt, dass meine Gefühle eine Daseinsberechtigung haben. Meine Bedürfnisse an Daseinsberechtigung haben und dass es okay ist, dass sie da sind.
Ja.
So. Und dass man nicht immer zu viel ist oder zu laut ist oder dass meine Wahrnehmung gar nicht realistisch ist und sowas. Also dass immer gesagt wird, du übertreibst und ist gar nicht so und du denkst falsch, du hast falsche Erinnerungen, das kannst du gar nicht so gefühlt haben, wie kannst du nur so fühlen und sowas alles.
Und auch dieses, dass man immer alles verzeihen musste, ne?
Genau, und dieses, ach komm, ne?
Ja, stell dich nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm gewesen.
Schwamm drüber, ne? Denk nicht drüber nach oder so. Oder wieder dieses, Dani, du übertreibst, das war wieder nicht so, ne? Du und deine Wahrnehmung wieder. Dass sowas immer klein gemacht wurde und da musste ich erstmal. Es war ein großer, großer Prozess. Da erstmal zu lernen, auch ein ganz harter Prozess, zu lernen, dass es völlig in Ordnung ist.
Ja.
Dass es auch gut ist, dass es da ist. Ich sage immer, dass es richtig und dass es wichtig ist, dass es da ist. Und das sind auch Punkte, die ich in meiner Kindererziehung ganz, ganz groß hinstelle.
Ja, das merke ich auch. Das
dass meine Kinder ihre eigenen Grenzen wahrnehmen, dass sie das sehen und dass sie auch äußern, das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und
dass du sie wahrst auch.
Ja, zu 100% werden Grenzen gewahrt, auch wenn es mir manchmal nicht gefällt. Aber meine Lütte kann mir zumindest mit 5 sagen, Mama, nein, das ist mir zu viel, ich möchte das nicht. Ich kann, ich kann gerade nicht.
Mhm.
Und darauf bin ich auch so stolz, dass ich es mit 5 machen kann. Also ne, ich glaube nicht, dass ich mit 5 so weit war, dass ich mich selbst so weit spüren konnte. Und da bin ich auch unfassbar stolz darauf, dass meine beiden Kinder das gut, ihre Gefühle gut äußern können und auch gut auf sich selbst hören können.
Ja, das machst du richtig gut.
Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, was ich aus meiner Kindheit mitnehme, was ich besser mache für meine Kinder.
Ja, weil guck mal, ich bin 32 und ich merke, was, also tatsächlich merke ich das erst, je mehr ich Therapie mache, also je länger ich in Therapie bin, merke ich überhaupt erstmal, was da eigentlich alles los ist. Jetzt verstehe ich mich halt auch besser, was ich die ganzen letzten Jahre getrieben habe und was ich alles kompensiert habe. Und ich merke einfach, dass ich auch in so vielen Situationen total unsicher bin und ich bin so auf das Außen angewiesen, da Bestätigung zu bekommen, dass ich gerade richtig handle. Und ich merke auch, zum Beispiel fällt mir gerade ein, ich wollte mit meinem Stiefvater zum TÜV und 180 Mal frage ich, ja sicher, machen wir. Für ihn ist es ganz klar gewesen, ich weiß nicht, ob wir es jetzt machen, wenn wir den Termin nochmal verschieben, aber wir machen das 100%. Aber bei mir war direkt wieder das innere Kind am Start, was Angst davor hatte, vergessen zu werden. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig und ich war sofort wieder, nee, ich muss 180 Mal fragen, wann machen wir? Hadi, ja, jetzt habe ich wieder den Namen gesagt, ist egal. Hadi meinte das ja gar nicht böse und er meint in dem Moment einfach, oh, er hat viel zu tun, aber das machen wir ganz sicher, macht ihr keinen Kopf. Und in mir ging ein ganz anderer Prozess ab. Ne? So als Beispiel mal. Und das kommt halt nur davon, weil man als kleines Kind da gebrochen wurde an der Stelle, weil es halt nicht wichtig war. Nehmen wir mal Papa, der 180 Mal gesagt hat, wo er nicht überall hinkommt und überall, ne, ich stand am Fenster, habe stundenlang auf den gewartet, ich komme, ist nie gekommen. Das sind Dinge, die mich halt in meinem Erwachsenenalter, meinem Erwachsenenleben immer noch begleiten und aufgearbeitet werden möchten. Dieses Urvertrauen ist einfach gebrochen.
Ja, also ich glaube, ich weiß noch nicht mal, also ich kann noch nicht mal sagen, dass ich ein Urvertrauen habe zu meinen Eltern. Könnte ich noch nicht mal sagen. Also das ist immer ein kritischer Anteil in mir, der sagt, vertraue dir nicht, kannst du nicht, du bist auf dich allein gestellt.
Ja, das aber ist, weil du halt auch so oft gebrochen wurdest.
Wahrscheinlich. Und deswegen ist es zu meinen Kindern auch immer ganz wichtig, dass sie so ein Urvertrauen zu uns Eltern haben.
Ja.
Und es ist auch so, wenn die Kinder sagen immer, Mama, wir wissen, du findest uns überall und du holst uns immer ab. Ja. So, ist egal, was du findest uns.
Ja.
Und das ist halt schon so, sagt, boah, Urvertrauen ist geschaffen.
Ja, richtig schönes Gefühl. Man sieht richtig, wie du strahlst gerade.
Ja, das ist so richtig geil. Ein Step geschafft, den du als Kind nicht gekriegt hast.
Ja.
Und das ist so cool. Und ich sag immer, eigentlich sind wir geile Überlebenskünstler.
Ja, voll.
Eigentlich muss man es so sagen, ne? Wir haben einen riesen Scheiß, Unfall, Sturm, was weiß ich, überlebt.
Wir haben alles überlebt.
Wir haben den Scheiß alles überlebt. Vom Boot ist untergegangen, wir sind 2 Jahre allein auf einer Insel gewesen, dann sind wir mit dem Flieger weg, der Flieger ist abgestürzt, wir sind in irgendein scheiß Dschungel mit einer Verletzung, werden von irgendwelchen Ureinwohnern verfolgt, weißt du? Verletzt und vergiftet und hast du nicht gesehen. Und am Ende stehen wir zu Hause und sind kerngesund und denken, geil, hab zwar überall Narben, so, ne, aber geil, ich hab's überlebt.
Ja.
So, eigentlich müssen wir es mal so denken, sagen, wir sind geile Überlebenskünstler, was wir nicht alles geschafft haben.
Tatsächlich ist mir das einmal ganz doll bewusst geworden, was jetzt auch, wie gesagt, alles so peu à peu, ne? Aber als Papa gestorben ist, weil da ist mir bewusst geworden, ich bin so viel besser. Ich bin ein so viel besserer Mensch. Ich glaube auch, dass er das gesehen hat in mir, weil es gab, mein Vater und ich hatten 1,5 Jahre, bevor er verstorben ist, keinen Kontakt, weil er halt wieder sehr übergriffig war. Und dann habe ich ihn einmal, einen Monat bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, besucht, weil ich schon so das Gefühl hatte, er wird sterben. Und er hat mich mit einer ganz großen Bewunderung angeschaut und meinte, wie hübsch ich bin und was für ein toller Mensch ich bin und so. Also ich glaube, er wusste, dass ich ein so viel besserer Mensch geworden bin, als er es war.
Ja.
Und das habe ich auch gespürt in dem Moment, als ich gesehen habe, was ich alles getan habe, als er dann im Krankenhaus war. Ich habe mich nicht von ihm abgewandt. Und obwohl es für mich, das ist nämlich das, was ich eben meinte, das ist das Schwierigste für mich gewesen, was ich in meinem ganzen Leben getan habe, diesen Prozess, meinen Vater in den Tod zu begleiten, das war eine so krasse Konfrontation. Und da habe ich einfach gespürt, ich bin so viel besser, weil du hast mir so viel angetan. Aber du bist für mich immer noch mein Vater und ich liebe dich nach wie vor bedingungslos, auch wenn ich meine Grenzen gesetzt habe, verändert das nichts an meiner Loyalität dir gegenüber und deshalb konnte ich das auch nur. Und da habe ich es gespürt. ja. dass ich ein ganz starker Mensch geworden bin.
Und das hat er hundertprozentig gesehen. Und
das hat er gesehen, das weiß ich, das hat er mir gesagt. Und ja, darauf ist er auch stolz. Und darauf bin ich auch so stolz, weil ich weiß nicht, ob, ich will mich da auch nicht vergleichen, aber ich weiß nicht, ob jeder das mit der Vergangenheit so unbedingt in dem Ausmaß und so aufopfern, wie Kevin und ich das getan haben, ob andere das auch so getan hätten. Bin ich ganz ehrlich. Und daran weiß ich das. Ja. Da habe ich es gespürt.
Ja.
Ich bin sehr stark geworden. Das ganze Leben hat mich einfach gestärkt. Egal, was für Scheiße passiert ist, ich bin immer wieder aufgestanden und bin stärker geworden. Ja,
wie ich immer gesagt habe, egal, was für Scheiße wie kommt, kommt, wir schaffen das.
Ja.
Wir wühlen uns aus diesem Kackhaufen wieder hoch. Und wenn es die Scheiße bis zum Hals hängt, den Kopf lassen wir auf jeden Fall nicht hängen.
Genau.
So, sondern dann geht's weiter, so ungefähr.
Ja.
Und ich glaube, wir sind da sehr, sehr stark rausgekommen. Und ich bin als gutes Vorbild losgelegt als Mami. Und ich glaube, wenn du das Glück irgendwann mal hast, dann wärst du genauso gut. Weil wir einfach wissen, welche Werte so wichtig sind
ja.
für ein gesundes Aufwachsen.
Das stimmt.
Ja. So. Und jetzt zum Schluss nochmal meiden. Unnützes Wissen.
Ich bin sehr gespannt, weil du meintest, das ist ziemlich cool.
Ich finde das ziemlich cool, als man so mir das erzählt hat, weil der ist ja mein unnützes Wissen Beauftragter.
Ah.
Er muss immer die Sachen herholen. Macht er auch liebend gern immer. Er ist da ganz begeistert und ja, voller Euphorie hinterher. Da ist er sehr motiviert. Also, das unnütze Wissen von heute ist, ein Wombat kackt quadratisch. Und weißt du warum?
Na,
damit die Markierungen da bleiben. Ein rundes Kackhäufchen könnte wegrollen. Quadratisch bleibt liegen. Und damit markiert er sein.
Ah, alles klar. Gut, ja. Dann verabschieden wir uns damit an der Stelle.
Genau, und wir sagen guten Morgen, gute Nacht, schönen Abend oder Moin und schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört.
Tschüss.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.